herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Menschenrechte, das Wort klingt gewaltig und wichtig. Und das ist es auch, denn die Menschenrechte sind Schutzschilde für Freiheit, Würde und Gerechtigkeit. Doch sie sind alles andere als selbstverständlich, gerade in diesen unruhigen Zeiten. Deshalb müssen wir uns fragen, wie können wir unsere Rechte schützen und einfordern. Angelika Nussberger ist Professorin für Verfassungsrecht und war Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, das uns zum Nachdenken anregen soll. Angelika Nussberger, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen herzlichen Dank.
Frau Nussberger, die Welt, so das Gefühl von ganz vielen im Moment, ist ja sehr in Unordnung geraten. Wie steht es allgemein gefragt um die Menschenrechte?
Nicht so gut, wie es früher stand. Ich würde sagen, es gab eine Zeit, in der die Menschenrechte von allen wirklich anerkannt waren. Wir hatten ja die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948. Da war so ein erstes Mal das Fenster aufgegangen und alle hatten sich geeinigt, dass es da bestimmte Grundwerte geben muss. Dann war der Kalte Krieg, jeder hat es anders ausgelegt. Es gab eigentlich keinen so einheitlichen Ansatz. Und dann gab es einen zweiten Neuaufbruch nach dem Fall der Mauer. Wo man wieder sagte, wir haben gemeinsame Werte, das ist doch so einfach, wir wollen doch alle das Gleiche. Und jetzt, 35 Jahre später, sehen wir, die einen sagen, Meinungsfreiheit ist das, die anderen das. Urteile werden nicht umgesetzt von Menschenrechtsgerichten, alles wird hinterfragt. Also die goldene Zeit ist im Augenblick wieder vorbei.
Sind Sie dadurch pessimistisch?
Ja, ich bin im Moment tatsächlich etwas pessimistisch, nachdem ich Anfang der 90er Jahre besonders optimistisch war.
Professorin Angelika Nussberger ist heute unser Gast. Sie ist Verfassungsrechtlerin mit beeindruckender internationaler Karriere. Unter anderem war sie Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Janis de Souza stellt sie vor.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Hier wacht die Justiz über die Einhaltung dieser Rechte in Europa. Und sie hat jahrelang dabei mitgewirkt. Angelika Nussberger, ehemalige Richterin sowie Vizepräsidentin des Gerichtshofs und mitverantwortlich für zahlreiche Urteile.
Wir sehen nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern, dass sehr viele Reformprojekte durch den Gerichtshof, durch seine Urteile angestoßen werden.
Doch was genau sind Menschenrechte? Wie können sie eingefordert werden? Und wie sensibilisiert man schon die Jüngsten unserer Gesellschaft für ihre Bedeutung? Dazu bei DAS Professorin Angelika Nussberger.
Ja, Frau Nussberger in der schwarzen Richterrobe mit den europäischen Sternen, das hat schon was, oder?
Vor allem dieses Gefühl, wenn dann der Gerichtsdiener ankündigt, La Cour, das Gericht kommt, ja. Und dann kommen in der großen Kammer 17 Richter, einer nach dem anderen. Das hat sicherlich ein bestimmtes feierliches Gefühl.
Ich könnte mir vorstellen, nimmt man gleich Haltung an, wenn man in der Robe ist. Und es ist international besetzt, ne?
Es sind Richter aus 46 Staaten, 46 verschiedenen Staaten. Und wir sprechen, glaube ich, 41 verschiedene Sprachen.
Und müssen sich trotzdem verstehen, teilweise ja mit Dolmetschern.
Englisch und Französisch, aber... Die Heimatsprachen, meine ich, sind 46, 41.
Wir fangen mal vorne an und klären erstmal so die grundlegenden Fragen zum Thema Menschenrechte. Was sind überhaupt die Menschenrechte?
Das sind die grundlegendsten Rechte, die jeder Mensch nach unserer Philosophie von Grund auf, von Geburt auf haben soll, die man nicht bekommt durch den Staat oder durch irgendjemanden, der es einem gut meint, sondern die man einfach hat, ein Recht auf Leben, ein Recht nicht misshandelt zu werden, ein Recht nicht in Abhängigkeit, in Sklaverei gehalten zu werden, auch ein Recht auf Rechtsschutz, ein Recht auf Meinungsfreiheit, ein Recht auf Religionsfreiheit. Das sind die grundlegenden Rechte, die wir nach unserem Menschenbild jedem zu erkennen.
Und wer sind wir? Also wer hat festgelegt, das sind die Menschenrechte und wer hält sich auch dran, dass sie das tatsächlich sind? Oder sind die immer wieder neu verhandelbar?
Ja, die sind neu verhandelbar. Die haben sich historisch entwickelt von der Magna Carta im englischen Mittelalter über die Revolution, die französische Revolution, bis zu den Verfassungsgebungen im 20. Jahrhundert. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hatte ich ja schon erwähnt. Und wenn ich jetzt wir sage, dann spreche ich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der Europäischen Menschenrechtskonvention, die im Jahr 1950 ausgearbeitet worden ist und jetzt ihren 75. Geburtstag feiert.
Es gibt die Menschenrechte, die, wenn ich es richtig verstehe, universell sind, also nicht von Ländergrenzen eigentlich abhängen. Und es gibt die Grundrechte. Was ist der Unterschied?
Ja, wie Sie sagen, es gibt diesen universellen Ansatz, die Vorstellung, es müsste in jedem Land der Erde, in allen 193 Staaten tatsächlich die gleichen Grundfreiheiten geben. Und dann gibt es auch Unterschiede. Also es gibt eine afrikanische Konvention für die Rechte der Menschen und Völker und da sind zum Beispiel auch Pflichten drin. Mhm. Wir haben in Europa keine Pflichten in unserer Konvention. Es ist eine unterschiedliche Vorstellung. In Afrika denkt man, du musst erst geben, dann kannst du auch nehmen. Und wir sagen, nein, aus der Aufklärung gedacht, wir erkennen die Menschenrechte unmittelbar zu.
Mhm. Die Menschenrechte, wenn Sie sagen, sind eigentlich universell, sind die auch, ja, ich sag mal, in jedem Land werden sie gleich verstanden oder muss man sie immer wieder neu erklären?
Nein, sie werden leider nicht mehr gleich verstanden. Also wir hatten diese Hoffnung, dass wir uns da auf Kompromisse einigen würden können. Aber wenn Sie an die Rede von Vance in München denken, dann hat er ja,
Vizepräsidentin von Kanada.
Ja, dann hat er ja vorgeworfen den Europäern, sie würden die Meinungsfreiheit nicht mehr hochhalten, während wir der Meinung sind, dass wir sie sehr wohl hochhalten. Und das liegt daran, dass man ein ganz unterschiedliches Verständnis hat. Wir sehen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechte. Man darf eben den Holocaust nicht leugnen bei uns. Mhm. Und Vance sieht das dann als eine Leugnung der Meinungsfreiheit. Also das ist ein krasses Beispiel, wo man sieht, dass Staaten, die eigentlich in dieselbe Richtung gedacht haben, sich auch sehr schnell plötzlich vollkommen voneinander abgrenzen können.
Und was kann man machen, wenn man das spürt? Was kann man als Gemeinschaft machen? Aber was kann auch der Einzelne machen, wenn er das Gefühl hat, es wird gegen mein Menschenrecht verstoßen?
Ja, der Einzelne, der kann sich zur Wehr setzen. Also das ist genau der Sinn des europäischen Menschenrechtsschutzsystems, dass wir nicht irgendwo abstrakt oder auf Papier nur die Rechte haben, sondern dass man tatsächlich zu einem Gerichtshof gehen kann. Wenn man allerdings in der nationalen Rechtsordnung seine Rechte versucht hat durchzusetzen und erfolglos war, dann hat man tatsächlich noch die Möglichkeit, nach Straßburg zu gehen. Und das wird so als große europäische Erfolgsgeschichte angesehen. Und es war insbesondere eine Erfolgsgeschichte, als auch Russland dabei war, weil Russland ja immer irgendwo anders getickt hat. Mhm. Plötzlich haben sie mitgemacht, haben auch einen russischen Richter nach Straßburg geschickt. Und das ist sehr schade, dass dieser Teil der Geschichte jetzt eben zu Ende ist.
Ist zu Ende, weil die Russen ausgetreten sind oder weil sie ausgetreten wurden?
Beides. Es ist an einem Tag der Hinauswurf und der Austritt erfolgt. Und man kann drüber streiten. Im Prinzip hat der Brief von Lavrov zuerst die Generalsekretärin erreicht, dass die Russen austreten. Und unmittelbar oder praktisch gleichzeitig wurden sie auch hinausgeworfen.
Ja. Wie sah denn, als Sie Vize, dort waren, Präsidentin am Europäischen Menschenrechtshof, wie sah da Ihr Alltag aus?
Lesen, lesen, lesen. Mhm. Viele Akten lesen. Also der Gerichtsdiener kam immer mit so einem Stapel und wir haben immer unsere Späßchen gemacht.
Das ist übrigens das Hohe Haus.
Wie hoch der Stapel ist. Ja, da kann ich ein bisschen erklären. Das ist also der Moment, in dem die Richter reinkamen. Mhm. Dieser feierliche Moment, den ich zuvor beschrieben habe. Und der schöne Gerichtssaal mit dem Blau und uns mit den europäischen Sternen. Und hier sehe ich die Poststelle, als Angela Merkel den Gerichtshof besucht hat, hat man sie auch in die Poststelle geführt, weil dort so viele Briefe aus aller Welt ankommen, in allen verschiedenen Schriften. Und das ist jetzt das Ministerkomitee, also die Justizminister oder ihre Vertreter, die dann sich dafür einsetzen, dass die Urteile auch tatsächlich umgesetzt werden.
Und diese Briefe, diese Post, die wird auch gelesen? Also das wird alles gelesen, durchgearbeitet.
Ja.
Wie viele Fälle werden denn da verhandelt?
Also
und was sind das für Fälle?
Vielleicht können Sie ein Beispiel mal geben. Im Jahr gehen ungefähr 60.000 Beschwerden.
60.000?
60.000.
Und die haben alle schon die Instanzen in ihren Ländern durchlaufen?
Das heißt, genau. Ja, eben nicht alle. Deshalb sind viele unzulässig, weil manche einfach zu früh schon nach Straßburg gehen, bevor sie überhaupt die Geduld hatten, es in ihrem eigenen Land zu versuchen. Ja, was sind das für Fälle? Das sind Fälle zum Beispiel, dass Häftlinge sagen, ihre Zelle ist so klein, dass sei menschenunwürdig oder in der Zelle sind Ratten und die Gefängnisverwaltung kümmert sich nicht darum. Bis zu Fällen, dass Berlusconi kam oder Caroline von Monaco. Also wir haben von den ganz armen und einfachen Fällen von Menschenrechten bis zu europäischen politischen Führern, die auch ihre Rechte Geld machen. Julia Timoschenko war bei uns. Mhm. Eine Zeit lang, sagte ich immer, die ganze ukrainische Regierung unter der Zeit von Janukowitsch liegt auf meinem Schreibtisch. Mhm.
Und jeder Fall, wenn er einmal eben bei Ihnen angekommen ist, wird auch, wie Sie gerade sagten, behandelt, was ja auch, finde ich, besonders ist.
Naja, es ist wie beim Bundesverfassungsgericht auch, dass sehr viele Fälle eben für unzulässig erklärt werden. Aber es schaut immer ein Richter drauf, mindestens einer. Und wir haben aber auch eine Unzulässigkeitsrate von etwa 95%. Oh, wow. Aber die 5%, die durchkommen, das sind eben die Fälle, wo es knirscht, zum Beispiel das Streikrecht der Beamten in Deutschland.
Ach, das ist auch bei Ihnen gewesen.
Das war in Straßburg, aber der Gerichtshof hat keine Verletzung von Deutschland gefunden. Ja. Und deshalb waren die Medien sehr kurz interessiert und dann nicht mehr, weil es eben keine Verletzung war.
Welcher Fall hat Sie denn in der ganzen Zeit besonders berührt?
Besonders berührt hat mich ein Fall von einem verunglückten Motorradfahrer, der dann quasi vollkommen abhängig war, also praktisch leblos, aber am Leben gehalten wurde auf künstliche Weise. Und er hatte eine Familie, bei der die eine Hälfte sagte, es sei seine Würde, sterben zu dürfen. Und die andere Hälfte sagte, es sei seine Würde, eben weiter am Leben gehalten zu werden. Und dieser Fall hat tatsächlich Frankreich gespalten. Es war ein intensivst gesellschaftlich diskutierter Fall, der da vor uns getragen worden ist, wo wir doch eine sehr große Verantwortung dann auch empfunden haben. Und letztlich haben wir gesagt, es müssen die Ärzte entscheiden. Und wir können nur sehen, ob tatsächlich alle einbezogen sind in die Entscheidungsfindung, insbesondere auch der Betroffene selbst, der also nichts mehr sagen kann, ob dessen Wille wirklich herausdestilliert wurde im Verfahren. Und dann kann aber so ein europäischer Gerichtshof mit seiner Fernglassicht die Entscheidung nicht treffen, sondern das müssen die Ärzte letztlich tun.
Weil Sie ja aus vielen Ländern besetzt sind, merken Sie, spüren Sie oder merkt man, dass eben unterschiedliche kulturelle Prägungen, soziale Prägungen dort verhandeln?
Ja, absolut. Das merkt man sehr. Wir haben ja Leute aus dem Süden, die gerade zum Beispiel so Familienfragen emotional anders sehen als Menschen, die aus dem Norden kommen. Beispiel zum Beispiel kann man Kinder, die in einer Familie sind, die sehr schlecht funktioniert, wo die Eltern im Gefängnis sind oder Alkoholiker sind, kann man Kinder aus so einer Familie in eine Adoptivfamilie geben, in der es den Kindern vielleicht besser geht, aber sind nicht mehr die eigenen Eltern. Mhm. Bei solchen Fragen merkt man sehr starke kulturelle Unterschiede. Die Südeuropäer, wenn ich es jetzt mal so pauschal sagen darf, würden immer eher sagen, lass es bei den eigenen Eltern. Die Nordeuropäer, die hatten alle Systeme entwickelt, die Kinder dann in Adoptivfamilien zu geben.
Und wie entscheidet man sich dann? Ist dann Mehrheit oder?
Letztlich ist es die Mehrheit, aber es ist ja nicht nur eine Mehrheit, sondern es ist eine lange Diskussion und man versucht auch, Argumente zu finden und möglichst einheitlich zu entscheiden. Aber sehr oft ist es tatsächlich am Schluss eine Mehrheit und es gibt auch Entscheidungen mit 9-8 in der großen Kammer.
Nun gefallen die Entscheidungen oder die Richtersprüche ja bestimmt nicht allen. Müssen Sie oder mussten Sie auch mal fürchten? Wurden Sie bedroht oder kann das vorkommen, dass man bedroht wird als Richter?
In der Tat, ich wurde auch bedroht, vor allem wenn ich als Einzelrichterin entschieden habe. Wenn man im Kollektiv ist, ist man ja sozusagen mit vielen anderen einer Meinung. Aber als Einzelrichterin habe ich dann auch Briefe bekommen mit Morddrohungen, ja.
Und das sagen Sie jetzt so, aber das ist dann schon was, was einem in dem Moment auch
ups nahe geht. Schockiert es einen, aber man weiß, der Richterberuf ist ein Beruf, bei dem man manche sehr glücklich machen kann und andere dann aber im Spiegelbild unglücklich. Und man muss entscheiden, von daher lässt man sich darauf ein, wenn man Konflikte lösen will. Am schlimmsten ist es, wenn beide nicht einverstanden sind. Dann hat man Fehler gemacht.
Aber Hut ab, Respekt. In Straßburg kann man das Menschenrecht einklagen. In Den Haag am Internationalen Strafgerichtshof werden die Täter ins Visier genommen und schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgt. Sophia Münder.
Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Geschaffen durch das römische Statut von 1998. 2003 wurden die ersten Richter vereidigt. Das Gericht verfolgt international die vier schwersten Verbrechen: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression. Und anders als der internationale Gerichtshof klagt der Strafgerichtshof Einzeltäter an, die im Heimatland nicht verfolgt werden, erklärt die frühere Chefanklägerin.
ICC is not a court of first instance, it's a court of last resort.
Der internationale Strafgerichtshof ist ja nur die allerletzte Instanz. Bevor wir vor Gericht gehen, haben wir sichergestellt, dass diesen Verbrechen sonst nirgendwo nachgegangen würde.
Der internationale Strafgerichtshof ist kein Teil der Vereinten Nationen, arbeitet aber eng mit ihnen zusammen. Aktuell gibt es 125 Vertragsstaaten. Einige einflussreiche Staaten erkennen die Gerichtsbarkeit nicht an, zum Beispiel die USA, Israel, Russland und China. Jüngst hat auch der Gaza-Krieg das Gericht beschäftigt.
Der israelische Premierminister Netanyahu muss seit heute in den meisten Ländern der Welt damit rechnen, verhaftet zu werden, auch in Deutschland. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der Vorwurf: Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen.
Die Verbrechen beinhalten das Verhungernlassen von Zivilisten als Methode der Kriegsführung, Angriffe, die bewusst auf Zivilisten ausgerichtet waren, außerdem Mord und Vernichtung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Der Haftbefehl schränkt Netanyahus Bewegungsfreiheit ein. Denn wenn er jetzt in Staaten reisen würde, die Mitglied des Strafgerichtshofs sind, dann besteht dort das Risiko, dass er verhaftet wird.
Auch Wladimir Putin wollen die Richter auf der Anklagebank sehen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.
So etwas gab es noch nie gegen einen so mächtigen amtierenden Staatschef wie Putin. Zwar ermittelt der Den Haager Chefankläger bereits seit 2014 zu Kriegsverbrechen in der Donbass-Region, aber nun sieht er offenbar genügend Anhaltspunkte, dass Putin mutmaßlich verantwortlich sei für die Verschleppung tausender ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten nach Russland.
Es ist nach internationalem Recht für Besatzungsmächte verboten, Zivilisten aus ihrer Heimat in andere Territorien zu transportieren. Kinder stehen nach der Genfer Konvention unter besonderem Schutz.
Die Vollstreckung des internationalen Haftbefehls ist allerdings eher unrealistisch.
Denn der Internationale Strafgerichtshof hat einen Grundsatz und der lautet: keine Verfahren in Abwesenheit. Das heißt, Putin müsste also wirklich vor Ort auf der Anklagebank in Den Haag sitzen, damit es überhaupt zu einem Verfahren kommt. Aber der Haftbefehl schränkt auf jeden Fall seine Bewegungsfreiheit deutlich ein.
Der Internationale Strafgerichtshof ist kein Weltgericht. Seine Wirksamkeit hängt vom politischen Rückhalt der Staaten und der Zusammenarbeit der Mitgliedsländer ab.
Ja, der Internationale Strafgerichtshof, Frau Nussberger, gut gedacht oder auch gut gemacht? Also was nutzt es, wenn eben er nicht von allen anerkannt wird und Haftbefehle dann nicht ausgeführt werden können?
Ja, vielleicht schon gut gedacht und gut gemacht, aber der politische Wille fehlt. Also auch wenn man es gut macht, wollen einige doch nicht mitmachen, weil sie Sorge haben, dass sie vielleicht dann selbst dort mal vor dem Gericht stehen. Und in der Tat, das wurde ja gerade im Bericht auch gesagt, also die großen wichtigen Staaten sind nicht nur nicht beigetreten, sondern bekämpfen ihn aktiv. Und das macht die Entwicklung sehr schwierig. Also wir haben vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gesprochen, der eben schon 1959 gegründet worden ist, also schon eine lange Geschichte hat. Hier haben wir einen relativ neu gegründeten Gerichtshof, der jetzt eigentlich loslegen müsste und sehr gebremst wird.
Wir haben auch gerade gesehen, Staatschef Wladimir Putin oder auch Benjamin Netanyahu sind angeklagt. Wie groß schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass denen jemals der Prozess gemacht wird?
Ich könnte es mir nur dann vorstellen, wenn es tatsächlich einen Regimewechsel in den jeweiligen Ländern gibt und die nachfolgende Regierung die Personen ausliefert. Also das wäre eigentlich das einzige Szenario, das ich mir vorstellen könnte, weil Nachfolgeregierungen oft sich dann eben distanzieren wollen. Aber ansonsten, im Moment ist weder im einen noch im anderen Fall erkennbar, dass dieser Haftbefehl zu einer Haft führen wird.
Sie haben Slawistik studiert, haben auch in Russland gearbeitet, geforscht. Ende der 80er oder Mitte der 80er Jahre. Wie ist das für Sie, wenn Sie jetzt gucken und sehen, was aus Russland geworden ist?
Ja, es war im Prinzip die Zeit der Öffnung, die ich erlebt habe. Wie Sie sagen, ich war 1985 das erste Mal als Stipendiatin länger in Moskau und 2019 das letzte Mal eingeladen, damals noch vom russischen Verfassungsgericht. Ich könnte jetzt sicherlich nicht mehr hinfahren. Und ich habe dieses Land von innen erlebt, ich habe es in seiner Entwicklung erlebt. Und es hat sich im Prinzip wieder geschlossen, wie eine Muschel, die sich öffnet und schließt. Und sehr viel ist fast schlimmer jetzt, als es wahrscheinlich in den 70er Jahren war, weil jetzt ja der Krieg dazu kommt und es damals ein kalter Krieg war, aber jetzt eben ein heißer Krieg ist.
Wie frustrierend ist das für Sie, wenn Sie sehen, dass der Internationale Strafgerichtshof viel will, zu Recht, aber eben dann doch, das Ergebnis vielleicht nicht so ist, wie man sich's wünscht.
Ja, das ist in der Tat frustrierend, weil man ja, wenn man sich mit Recht sein Leben lang beschäftigt, man sich auch mit Gerechtigkeit beschäftigt. Und wie ist Gerechtigkeit einzustufen, wenn man den kleinen Ladendieb fasst und zu einer Strafe bringt, aber diejenigen, die eben Kriege beginnen, straflos zu bleiben scheinen. Und das beschäftigt einen. Und da versucht man eben in allen Varianten ranzudenken, wie man dem entgegentreten kann.
Also Recht haben heißt nicht, wie im echten Leben auch, Recht bekommen. Aber es gibt ja auch Erfolge. Wir haben jetzt über die im Moment Schwierigkeiten und Herausforderungen gesprochen, aber es gab große Erfolge. Welche würden Sie nennen?
Ja, große Erfolge waren diese lange Tätigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, zum Beispiel bei den Tschetschenienfällen. Also das war ja auch ein Krieg, der war für uns vielleicht so ein bisschen weniger sichtbar als der Ukraine-Krieg, aber der Tschetschenien-Krieg war sehr grausam und sehr lang. Und da sind Hunderte von Fällen nach Straßburg gekommen und die Opfer haben auch Entschädigungen zugesprochen bekommen und bekommen, zumindest in vielen Fällen. Es war nicht ideal, also sind Menschen verschwunden und man hat verurteilt Russland, aber es dann doch nicht aufgeklärt. Aber das hat schon Hoffnung gemacht, dass tatsächlich ein Krieg mal vor Gericht kommt.
Mhm. Ja, was heißt es, Mensch zu sein, gerade wenn es unmenschlich wird? Wie macht man Menschenrechte sichtbar? Damit hat sich eine inklusive Tanzgruppe in Lübeck beschäftigt und Hanno Kröpper hat sich die Inszenierung angesehen.
Du gehörst nicht dazu! Raus hier!
Niemand darf ausgegrenzt werden. Das ist ihre Botschaft. Für Menschlichkeit und ein Miteinander auf Augenhöhe setzt sich diese inklusive Tanz- und Theatergruppe aus Lübeck ein. Die Jugendlichen haben für das internationale Kulturprojekt Human eine Aufführung inszeniert und machen Menschenrechte sichtbar.
Wenn es um Menschenrechte geht, da eigentlich über die Rechte von in dieser Gesellschaft von Menschen mit und ohne Behinderung nachzudenken und auch einen Austausch und eine Auseinandersetzung zu schaffen zwischen jungen Leuten, die vielleicht sonst gar nicht solche Berührungspunkte haben, ist für mich auch wirklich die Menschenrechte zu leben.
Ein Jahr nach ihrer ersten Aufführung ist die Gruppe heute wieder zusammengekommen und probt hier in der Lübecker Marienkirche für ihren morgigen Auftritt.
Ganzen Schulstress, Arbeitsstress, einmal nochmal tief. Oh.
Kinder und Erwachsene, professionelle Tänzerinnen und Laien, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung tanzen gemeinsam. Genau das ist die Idee des Human-Projekts, verschiedene Menschen zusammenzubringen und die Abstraktheit der Menschenrechte durch Musik und Tanz erlebbar zu machen.
Mir war generell wichtig, bei dem Projekt dabei zu sein als Rollstuhlfahrer. Wir sind ein Wunderpunkt in der Gesellschaft und ich wollte einfach auf meine Spezies aufmerksam machen.
So haben die Darsteller Tanz und Texte mit ihren ganz persönlichen Geschichten gefüllt. Dafür haben sie die Menschenrechte diskutiert, über ihre Wünsche, Sorgen und Ängste gesprochen und sich gefragt, was sie brauchen, um gut leben zu können.
Ich habe gelernt, dass wir alle gleich sind, aber trotzdem komplett verschieden. Und dass jeder was anderes braucht, um glücklich zu sein und jeder was anderes ist.
Die Musik, die Komponist Helge Burggrabe zu den Menschenrechten geschrieben hat, erzählt auch von Schutzlosigkeit, Ungleichheit und Unfreiheit.
Wir haben an vielen Stellen so gemerkt, so ups, wir haben nicht die gleichen Rechte.
Es gibt ganz wenig Angebote im kulturellen Bereich für Menschen mit Behinderung. Das heißt, dieses Recht auf kulturelle Teilhabe zum Beispiel ist nicht so gegeben.
Nach der erfolgreichen Generalprobe steht am nächsten Abend der große Auftritt kurz bevor.
Lampen, die wir auch sehen.
Tanzen für die Menschlichkeit am 8. Mai, dem Tag, an dem die Alliierten vor 80 Jahren Nazi-Deutschland besiegten. Eine Ausstellung in der Marienkirche thematisiert zudem rechtsextreme Gewalt seit 1945.
Im Moment, glaube ich, vergessen wir das, was es heißt, ein Mensch zu sein. Was aber natürlich unglaublich wichtig ist, denn jeder Mensch verdient es, gleich behandelt zu werden und jeder Mensch ist gleich viel wert.
Das inklusive Ensemble zeigt, dass Verschiedenheit eine Gemeinschaft stärken kann.
Ja, tolles Projekt und große Ernsthaftigkeit in Bezug auf die Menschenrechte. Und Menschenrechte sichtbar machen, das ist Ihnen ja auch ein Anliegen. Sie haben sich jetzt nicht für ein Tanzprojekt entschieden, sondern für ein Buch. Und zwar dieses hier, Frei und Gleich heißt es. Warum dieses Buch?
Ja, das habe ich zusammen gemacht mit einer Illustratorin, mit Rotrau Susanne Berner. Und die Idee war tatsächlich, Menschenrechte nicht, sie sind ja nicht plakativ, sondern sie sind ja auch schwierig. Und unsere Idee war, darüber nachzudenken und dieses Nachdenken auch bildhaft zu zeigen. Also in verschiedenen Medien, mit der Sprache und mit dem Bild, die Menschenrechte nahezubringen. Aber nicht einfach plakativ, das ist Folter, sondern wir wollten eben Fragen aufwerfen. Wenn Sie an die erste Geschichte denken mit dem Zwergenweitwurf, da kann man eben sagen, wenn Menschen sich die kleinwüchsig sind, sich zur Verfügung stellen, um weit geworfen zu werden und die Menschen dafür zahlen, um werfen zu dürfen, dann kann man sowas verbieten und kann sagen, das widerspricht der Menschenwürde. Aber die Betroffenen selbst, die Kleinwüchsigen selbst sagen, wir wollen das machen, das ist unsere wirtschaftliche Tätigkeit und wieso bestimmt ihr, was unsere Würde ist? Und da finde ich, kann man dann schon nachdenken, da kann man verschiedene Perspektiven sehen. Man hat eine spontane Reaktion, das ist doch nicht okay. Und dann kommt aber so eine zweite Überlegung, vielleicht ist unsere Perspektive zu schnell und wir sollen auch erst mal hören, was die meinen und warum sie es machen wollen.
Gibt es da ein richtig oder falsch am Ende?
Ja, es gibt immer eine Entscheidung. Entweder ich lasse es zu oder ich verbiete es. Aber man sieht da, und Sie hatten ja vorhin auch gefragt, wie universell ist es? Mhm. Manchmal entscheidet ein Gericht in einem Land so und in einem anderen Land anders, weil es eben unterschiedlich akzeptiert wird.
Sie erklären ja die Menschenrechte im Grunde anhand von Beispielen. Eins haben Sie gerade schon genannt, den Zwergenweitwurf. Hier haben wir noch eins, die wilden Sängerinnen. Da geht es um Pussy Riot. Warum haben Sie dieses Beispiel mit reingenommen? Und vielleicht noch mal für alle, die sich nicht mehr ganz genau erinnern, was war damals passiert?
Ja, Pussy Riot waren junge Frauen, die in einer der Erlöserkirche in Russland ein sehr spektakuläres, kurzes Musikspiel dargebracht haben mit einem Gebet, in Anführungszeichen, indem sie also Putin beschimpfen und auch die Religion oder die Verbindung zwischen Putin und dem Patriarchen thematisieren. Das war sehr kurz, sehr schrill, sehr laut und hat dann dazu geführt, dass diese Frauen in Haft kamen und mehrere Jahre im Gefängnis waren. Und man so das Gefühl hatte, da hat eben dann die Macht gegen diese jungen, revoltierenden Stimmen gewonnen. Die Pussy Riot-Gruppe ist an den EGMR gekommen und hat dort Recht bekommen, aber sie hatten trotzdem die Haftstrafe in Russland abgesessen. Dieser Fall hat mich auch beschäftigt, weil es eben auch die Frage ist, Gerechtigkeit, ist es ausreichend, dann hinterher zu sagen, sie hätten nicht dafür verhaftet werden dürfen. Und da hat dann die Illustratorin Frau Berner so wunderbar diese Mädchen in Luftballons
dargestellt,
dann über dieses graue Gefängnis hinweg getragen werden durch die Luft. Und da kann man vielleicht ganz gut zeigen, dass Bild und Text sich auch ergänzen, dass eben eine andere Schicht dieser Geschichte aufgedeckt wird durch die Bilder, durch die Illustrationen.
Ist das Buch, würden Sie sagen, auch für Kinder oder für junge Menschen?
Ein Kinderbuch, das nicht für Kinder ist, wäre vielleicht...
Ist ein richtiges, also Sie haben es als Kinderbuch konzipiert. Also, ist schon anspruchsvoll auch für
12.
Kinder.
Ja. Wir haben gesagt, ab 12, also ab dem Alter, bei dem Kinder eben sehr viele Fragen stellen und nachdenken. Für Kleinere würde ich es jetzt nicht so für geeignet halten. Aber zum Beispiel die Spaghetti-Religion. Ja, ist diese, wenn man ein Spaghetti-Sieb nun quasi als Heiligenschein verwendet oder als religiöses Symbol, ist das eine Religion? Und dann kommt man eben zu der Frage, ja, was ist denn eine Religion? Was muss ich als Religion schützen? Was ist Satire? Wie grenze ich es ab? Und dieses Nachdenken wieder, was ist Religion, was muss ich schützen?
Das war auch ein konkreter Fall, diese Spaghetti.
Das war auch ein konkreter Fall, ja.
Siebreligion, das ist ganz spannend. Vielleicht sagen Sie auch noch mal kurz, worum es da ging.
Ja, also da hat ein Mann aus Amerika eigentlich erfunden, eine Parodie auf die Religion und hat eben alles, was die Religion hat, vom Weihrauch über Priestergewänder, hat er auf Spaghetti übertragen, um es sich lustig zu machen, um zu sagen, es ist alles vollkommener Unsinn. Und statt des Vaterunser hat er dann irgendwas Pasta Nostra oder irgendwie, ich weiß nicht mehr, was gemacht. Und es gab dann auch Fälle, wo, wir haben ja immer bei manchen Dörfern diese Schilder, wann die Messen, die katholische und die evangelische Messe stattfindet. Und da haben sie geklagt, dass man auch die Spaghetti-Messe dann hinschreibt. Und ja, das ist durch die Gerichte gezogen und wurde immer als nicht Religion betrachtet, sondern als Karikatur, weil es eben keine ernsthafte Lebenserklärung und Lebenshilfe und keine transzendente Dimension hat, wurde es also immer abgewiesen. Aber es regt auch zum Nachdenken an, also auch bei meinen Studierenden fragt man dann, ja, und wie beschreibe ich jetzt, was ist die Religion und was ist die Komik?
Aber es ist auch wirklich spannend, weil die Fälle ja so unterschiedlich sind, die bei Ihnen landen, vor Gericht landen. Ist das so ein Grund oder eine Motivation, warum Sie überhaupt in den Bereich wollten, warum Sie Jura gemacht haben, weil Sie die Fragen auch interessiert haben?
Ja, Recht ist einfach ein Instrument, nicht nur, dass ich die Welt beobachte, sondern dass ich auch damit was tun kann, dass ich Konflikte entscheiden kann. Und in der Tat, diese Menschenrechtskonflikte kommen eigentlich in allen Bereichen vor. Und für alle Bereiche jetzt Klima wurde ja auch als Menschenrechtsproblem dargestellt. Oder ja, Umwelt insgesamt, Tierschutz wird schon als Menschenrechtsproblem dargestellt. Also die Frage ist auch, ob das noch richtig ist. Ja. Ob man vielleicht sagen muss, nein, das ist was anderes. Bleib bei deinem Schuster, Schuster bleib bei deinem Leisten. Da kann man auch drüber nachdenken. Aber jedenfalls ist es ein sehr allgemein angenommenes Instrument, zwischen individuellen Rechten und den Rechten der Gemeinschaft Ausgleich zu
geben. Das auf jeden Fall scheint mir ein sehr weites und breites Feld, wenn man hört, wie unterschiedlich die Fälle sind, die da verhandelt werden. Jurastudien oder ein Jurastudium, das gilt ja als besonders herausfordernd und die Angst vorm Durchfall, vielleicht erinnern Sie sich noch, ist groß. Viele Studenten bereiten sich deshalb mit privaten Kursen, sogenannten Repetitorien, darauf vor. Und Sophia Münder zeigt mal, wie sowas aussieht.
Bitte nehmen Sie Platz.
Richter an einem Gericht, Strafverteidiger einer renommierten Kanzlei. Wer Jura studiert, hat sich meist hohe Ziele gesetzt. Olivia Tietz aus Hamburg möchte Staatsanwältin werden.
Ich arbeite nebenbei noch bei der Strafjustiz im Ermittlungssektor. Und ich finde die Staatsanwaltschaft einfach ganz toll, weil ich gerne schon bei den Ermittlungen mit dabei sein wollen würde.
Der Weg dorthin ist anspruchsvoll und auch Nervensache. Jahrelanges Studium und am Ende mindestens ein Prädikatsexamen. Das juristische Staatsexamen gilt als eine der schwierigsten Prüfungen im deutschen Hochschulsystem.
Ich glaube, der Druck kommt ja in erster Linie daher, dass anders als in anderen Studiengängen, wo nach Bachelor, Master differenziert wird, das Staatsexamen ja so eine Endgültigkeit hat. Also entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Und wenn man es nicht schafft, auch im zweiten Versuch, steht man ja am Ende mit nichts da, also nur mit Abitur.
Doch warum erscheint die Hürde, das Staatsexamen zu bestehen, so groß? Das liegt vor allem am Aufbau des Jurastudiums. Erst nach 4 bis 5 Jahren intensiven Lernens steht die entscheidende Prüfung an, erklärt Juraprofessor Tilman Repgen.
Und das führt bei den Studierenden natürlich zu einer Schwierigkeit, weil sie am Ende gewissermaßen alles, was sie in dem ganzen Studium gelernt haben, präsent haben müssen, um die Prüfungen gut bestehen zu können.
So, und jetzt Achtung, aufpassen.
Zahlreiche kommerzielle Repetitorien bieten Lösungen für dieses Problem an. Darunter das von Uwe Schlömer, der seit 30 Jahren mit Wiederholungen und Probeklausuren gezielt auf das Examen vorbereitet.
Was ist wichtig, was ist weniger wichtig, was kann ich völlig vernachlässigen? Das sind alles Themen, die der Repetitor, und zwar nicht seit gestern, schon seit Jahrhunderten, in diesem Markt anbietet und sagt, ihr könnt euch mit der Uni gut vorbereiten, aber seid ganz entspannt, ihr könnt auch hierher kommen, guckt es euch an, ob euch das gefällt. Und wenn euch das gefällt, dann machen wir euch fit fürs Examen.
Auch Olivia setzt auf das private Repetitorium. In einem Jahr möchte sie so das erste Staatsexamen schreiben.
Dann wird viel mehr betreut und, glaube ich, auch mehr an die Hand genommen und kann das ein bisschen individueller lösen. Und gerade beim Staatsexamen ist es dann doch recht wichtig, weil wir ja ansonsten keinen anderen Abschluss einfach auch haben und dafür davon abhängt.
Wenn das so wäre, dann würde ich es ja ganz anders entscheiden. Aber es ist ja eben nicht so.
Circa 150 Euro im Monat kostet dieses Angebot ein Jahr lang. Für Studierende viel Geld. Versagen die Unis bei der Examensvorbereitung?
Ich würde sagen, das tun sie nicht. Diejenigen, die universitären Examens Repetitorium besuchen und anschließend die Examen machen, die schneiden nicht schlechter ab als diejenigen, die bei einem Privaten gewesen sind. Das ist ein Märchen.
Aber viele Professoren sind jetzt nicht so unbedingt aufs Lehren geschult. Und deswegen ist es da manchmal dann einfach schwierig zuzuhören. Wie beim kommerziellen Rap, da muss man einfach sagen, die Repetitoren, die sind super klasse.
Man muss also nicht zum Repetitor gehen. Natürlich weiß ich auch, dass es sehr viele tun, die Mehrheit tut. Aber das ist letztlich ein Geschäft mit der Angst.
Die Angst zu scheitern ist groß. Ein integrierter Jura-Bachelor, der ab dem Wintersemester in Hamburg eingeführt wird, soll diese Angst nehmen. Er sorgt dafür, dass Studierende, die durchfallen, nicht ganz ohne Hochschulabschluss dastehen. Ändert aber nichts daran, dass Olivia weiterhin viel lernen muss, um Staatsanwältin zu werden.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich jetzt sofort erinnern an Ihren Arbeitsalltag, aber auch an Ihre Zeit damals. Wie hart war es für Sie, durchzukommen durch Staatsexamen?
Ja, also das ist in der Tat so, wie es gerade geschildert worden ist, dass da jeder Muffensausen hat. Und ich habe mich auch ein Jahr zurückgezogen und gelernt und habe gesagt, das ist jetzt meine Investition für meine juristische Zukunft.
Ja, weil Sie haben ja auch Jura noch draufgesattelt auf Slawistik, ne? Also Sie haben zwei Studiengänge gemacht. Ja. Und haben Sie auch solche Crashkurse besuchen müssen? Oder hat das Jahr gereicht, wo Sie dann ganz alleine im OM waren?
Ja, also dieses ganz alleine sein war gut. Aber ich habe so einen kurzen Crashkurs gemacht, um genau noch mal sortiert zu bekommen, was wirklich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und da war ich eigentlich ganz, ganz dankbar für diese Unterstützung, die ich da noch bekommen
habe. Haben Sie Tipps für die jungen Jurastudentinnen und Studenten?
Keine Angst haben.
Keine Angst. Irgendwie schafft man es dann doch.
Irgendwie schafft man es dann doch. Und dann schaut man zurück und gemeinsam und sagt, mein Gott, war das schwierig, aber wir sind alle froh. Und ich bin auch jedes Mal, ich bin ja jetzt Prüferin am Oberlandesgericht und wenn ich dann aus den mündlichen Prüfungen, das ist ja der letzte Akt, rauskomme und dann stehen die großen Gruppen mit Sekt und Blumen da und die Prüflinge kommen, dann denke ich, diesen Moment muss man sich eben auch erarbeiten.
Ja, und es ist auch ein schöner Moment,
es wenn man ein es dann wunderbarer
geschafft
Moment.
Hat. Sie sind Richterin ja immer noch, ne? Also wir haben ja gerade gesprochen über die Zeit in Straßburg. Wo sind Sie heute Richterin?
In Sarajevo am bosnischen Verfassungsgericht. Das ist eine ganz besondere Konstruktion vom Dayton-Vertrag, der ja den Frieden in dieser Gegend bringen sollte. Und da hat man ein Verfassungsgericht eingerichtet, an dem zwei Menschen aus Serbien, also Republika Srpska sind, zwei Leute aus Bosnien-Herzegowina, und also zwei Kroaten und zwei Bosnier und drei internationale Richter. Und da bin ich eine der internationalen Richterinnen und bin sechsmal im Jahr in Sarajevo.
Und dann auch ab und zu noch mal in Venedig. Also es ist ein internationaler Zirkus, kann man fast sagen. Richterin, Professorin auch. Was machen Sie lieber?
Ja, Richterin hat diese Besonderheit, dass man tatsächlich einen Schlusspunkt setzt und sagt, das hat man jetzt entschieden. Als Professorin finde ich es großartig, immer diese jungen Leute um sich zu haben, die so begeistert sind für die Themen und die man so trifft in einer Lebensphase, in der sie dann weitergehen. Mhm. Und das finde ich eine sehr schöne Aufgabe.
Als Anwalt hätten Sie jetzt noch mal Zeit für ein Plädoyer, um zu sagen, warum die Menschenrechte unbedingt verteidigt gehören. Sie haben 20 Sekunden, dann können Sie das jetzt auch bei uns machen.
Sie meinen, als Richterin dürfte man auch dafür plädieren? Ja, ich glaube schon. Also wenn ich gerade am Schluss von den jungen Menschen gesprochen habe, die dann auch kommen und in die Vorlesung kommen oder an meine Akademie kommen, dann sieht man, dass Menschenrechte etwas für die Zukunft sind.
Ganz wichtig für die Zukunft, damit wir überhaupt eine Zukunft haben. Frau Nussberger, ich danke Ihnen vielmals.
Sehr gerne.
Gute Heimfahrt nach Köln. Morgen kommt Moritz Klose, Wildtierexperte und Autor. Freuen wir uns sehr drauf. Es geht um Bären morgen. Also, wenn Sie Lust haben, schalten Sie ein. Würden wir uns sehr freuen. Jetzt geht es weiter mit Ihrem Landesprogramm. Und damit tschüss und einen schönen Abend.